Ich spreche jetzt mit Manuela Geis über Zoom. Sie ist Senior Researcher für Data Science im Software Competence Center in Hagenberg. Sie sind ja Teil von dem Projekt Smart Beetle und da geht es darum, Lockstoffe zu erforschen, zu optimieren für oder besser gesagt dann gegen den Borkenkäfer. Das ist ein Schädling, der Nadelwälder, besonders Fichten, anfällt. Und Sie bekämpfen jetzt den Borkenkäfer mit Daten und künstlicher Intelligenz. Können Sie Ihre Arbeit da jetzt genauer beschreiben?
Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Ja, also bekämpfen mit Daten, das ist eine spannende Formulierung. Was momentan so die Ausgangssituation ist, ist, dass wir ja sehr starken Borkenkäferbefall haben, die letzten Jahre auch immer mehr zunehmend mit dem Klimawandel. Und das Problem, was man aktuell hat, ist, dass man mit der Bekämpfung nicht so ganz hinterherkommt. Also es gibt wenig effiziente Bekämpfungsmethoden. Die am meisten verwendet wird, ist wirklich das Roden von, ja, oder großflächige Roden von weiten Waldteilen, was man natürlich verhindern möchte. Was es auch gibt, sind sogenannte Geruchsfallen, wo man Borkenkäfer anlockt durch sogenannte so Pheromone. Das sind Moleküle, die die Kommunikation von Borkenkäfern triggern und die sie halt vom Geruch her anlocken. Problem da ist aktuell, dass die zu wenig effizient sind, um wirklich effektiv Borkenkäfer zu bekämpfen, im Sinne von, dass sie genug fangen. Also man kann sie zum Monitoring von so Borkenkäferbefall verwenden, aber eben nicht, um großflächig Borkenkäfer zu fangen. Und genau da setzen wir an, dass wir gerne, basierend auf großen Datenmengen tatsächlich, diese Geruchsfallen effizienter machen möchten. Also wir möchten Moleküle finden, die besser als die bisherigen funktionieren, die Borkenkäfer besser anlocken. Und das eben basierend auf großen Datenmengen.
Es gibt ja jetzt schon verschiedene Lockstoffe oder verschiedene Pheromone für verschiedene Arten von. Es gibt ja nämlich nicht den Borkenkäfer, es gibt ja
Genau.
ganz viele verschiedene Arten. Und sind die trotzdem so, also auch wenn alle unter den Schirm Borkenkäfer fallen, sind die dann trotzdem so unterschiedlich, dass eben da jede einzelne Art auf was anderes anspringt?
Da muss ich jetzt ein bisschen passen, weil ich bin tatsächlich nicht die Biologin, die jetzt für die Borkenkäfer zuständig ist, sondern ich komme ja aus der Data Science Welt. Was ich aber dazu schon sagen kann, ist, dass die tatsächlich unterschiedlich sind. Also unterschiedliche Borkenkäfer springen mehr auf unterschiedliche Pheromone, also Moleküle oder Lockstoffe an, wie Sie gesagt haben. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass gleichzeitig Moleküle andere Arten auch anlocken, die man gar nicht anlocken möchte. Also möglicherweise andere Insekten, die gar keine Schädlinge sind, die man dann als Beifang mit drin hat. Und genau da möchten wir auch ansetzen, dass wir eben diese Moleküle, diese Geruchsfallen spezifischer machen, dass wir artspezifischer fangen. Einerseits, wenn wir verschiedene Borkenkäferarten voneinander trennen wollen, andererseits aber auch, um eben den Beifang zu reduzieren und da die, ja, so wenig invasiv wie möglich zu sein in der Natur.
Wie werden da jetzt die Daten gesammelt?
Ja, da haben wir tatsächlich eigene Partner in unserem Konsortium. Das ist hauptsächlich aktuell die Universität aus Südböhmen, die im Labor für uns die Daten generieren. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dieses Signal Wege im Borkenkäfer funktionieren so, dass diese Moleküle, diese Pheromone, von denen ich gesprochen habe, von außen quasi aufgenommen werden über die Antennen vom Borkenkäfer. Innerhalb vom Borkenkäfer werden die dann von einem anderen Molekül, von einem Protein, was spezifisch für diese hereinkommende Moleküle ist, aufgenommen und dann zu wieder anderen Proteinen, in dem Fall Rezeptoren, die in einer Nervenzellmembran sitzen, transportiert. Und dieses System aus diesen drei Molekülen, also das, was von außen kommt, das, was das Transportmolekül ist und das, was dann in der Membran als Zielmolekül angesteuert wird, das bilden unsere Partner in Tschechien in einem Modell quasi ab und sammeln Daten, indem sie einerseits dieses System erst einmal quasi nachbauen. Also es ist schwierig, diese Proteine jetzt aus Borkenkäfern in großen Mengen zu gewinnen. Sie müssen das wirklich in anderen Modellorganismen gewinnen. Und dann basierend auf diesen Modellen oder diesem System, das Sie nachbauen, probieren Sie dann ganz viele Moleküle also diese Moleküle, die von außen kommen, diese Geruchsmoleküle quasi aus und checken, wie stark da diese, man nennt das Bindungsaffinitäten zwischen den verschiedenen Molekülen sind. Also quasi, wie stark Moleküle, die von außen kommen, von den anderen Molekülen im Borkenkäfer gebunden werden. Und je stärker da diese Affinitäten sind, desto mehr kann man eben davon ausgehen, dass diese Moleküle dann wirklich auch den Borkenkäfer triggern und anlocken. Und im Prinzip sind das die Daten, die wir bekommen. Also die messen wirklich die Bindungsaffinitäten zwischen Molekülen und stellen sie uns dann zur Verfügung für unsere Modelle.
Und wie verarbeiten Sie dann oder in Hagenberg dann diese Daten? Was passiert in diesem Modell? Und es gibt ja dann auch eben eine künstliche Intelligenz, die der
Genau.
Aspekt ist. Welche Daten werden da reingefüttert?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Da wir die Daten noch nicht haben, kann ich Ihnen das noch nicht 100% sagen, wie das Zielmodell ablaufen wird, sondern wir werden da verschiedene Sachen tatsächlich ausprobieren. Also zum einen mal machen wir einerseits künstliche Intelligenz, auf der anderen Seite auch bioinformatische Modelle tatsächlich, gemeinsam mit unserem Partner von der FH Hagenberg. Also wir fangen gerade tatsächlich mit den bioinformatischen Modellen an, wo wir Strukturvorhersagen für Proteine machen. Also wir müssen dieses Protein, was im Rezeptor des Borkenkäfers sitzt, das müssen wir modellieren. Also wir müssen die Struktur vorhersagen. Die ist nämlich tatsächlich nicht bekannt. Und das hilft uns dann, eine bessere Datengrundlage von den tschechischen Partnern zu kriegen. Das ist das eine. Und dann können wir tatsächlich erst anfangen mit künstlicher Intelligenz, wie Sie sagen. Dann nehmen wir nämlich das, was wir gemacht haben aus der Bioinformatik mit den Daten, die wir aus dem Labor bekommen in Tschechien, und werfen das in unsere künstliche Intelligenz, also in unsere neuronalen Netze. Also wir planen tatsächlich, dass wir Deep Learning verwenden, also tiefe neuronale Netze. Das dürfte wahrscheinlich mittlerweile auch so ein bisschen ein Begriff sein in der Fachwelt. Und da geben wir verschiedene Daten rein. Einerseits die Molekülstrukturen, die Proteinsequenzen auch. Das dürfte jetzt wahrscheinlich eher ein Fremdwort sein. Also so ein Protein besteht aus verschiedenen Molekülen. Es ist eine Kette von Molekülen, eine Kette von Aminosäuren, um genau zu sein. Das ist ein möglicher Dateninput, den wir reingeben. Dann eben diese 3D-Struktur von genau diesem Rezeptor, den ich gerade beschrieben habe, den geben wir auch mit rein. Dann kommen natürlich die Molekülstrukturen mit rein. Und das alles zusammen, das geben wir dann einem Modell. Zum Trainieren von diesem Modell verwenden wir dann zusätzlich auch diese Bindungsaffinitäten, die wir eben aus Tschechien, aus dem Labor bekommen. Und diese Bindungsaffinitäten ist das, was wir vorhersagen wollen in unserem Modell. Aber bevor wir vorhersagen können, müssen wir trainieren und zum Training geben wir die auch rein.
Wie viel biologisches Wissen brauchen jetzt Sie als Data Researcher, damit Sie die Daten dann auch wirklich gut interpretieren können? Oder wird Ihnen das eben von den KollegInnen, die BiologInnen sind, dann eh schon aufbereitet? Aber braucht es ein gewisses Grundverständnis trotzdem?
Also ein gewisses Grundverständnis schadet auf jeden Fall nicht. Ich habe jetzt das Glück, dass ich auch ein bisschen einen biologischen Background habe, eben was Molekularbiologie und Genetik angeht. Insofern bringe ich da ein bisschen was schon mit. Aber auch ich merke, dass ich hier und da an meine Grenzen stoße und dann wirklich die Hilfe von unseren biologischen Kollegen oder auch Chemiker, die wir dabei haben, wirklich brauche. Weil das geht dann schon wirklich sehr ins Detail, dass man die Daten interpretieren muss, dass man die Zusammenhänge auch versteht. Weil man kann natürlich jetzt die Daten, die man bekommt, blind in irgendein Modell reinwerfen. Aber es ist immer besser, man versteht sie ein bisschen und kann das Modell entsprechend auch anpassen und entsprechend auch auswählen. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass man da ein bisschen ein Hintergrundwissen hat und das Bild versteht.
Wie sind Sie überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Sie haben ja schon gesagt, es gibt KollegInnen aus Tschechien und andere auch Standorte, die da mit teilnehmen. Wie ist dieses europäische Projekt dann zustande gekommen?
Ursprünglich zustande gekommen ist es aus einem bilateralen Kontakt vom SCCH, speziell von mir zu Jakob Andersson, der gerade am ISTA arbeitet. Der ist jetzt auch als externer Berater in dem Projekt dabei. Und er ist damals an mich herangetreten, eben auch schon mit dieser Problematik der Geruchsproteine. Das war damals, glaube ich, auch Borkenkäfer oder ein anderer Modellorganismus, wo er mich schon gefragt hatte, ob wir da von der KI-Seite quasi unterstützen, dass wir Vorhersagen machen könnten. Weil das Problem, das man immer hat, ist, dass man im Labor zwar was screenen kann, nennt man das, also dass man wirklich untersucht, ob es solche Bindungsaffinitäten zwischen Molekülen gibt. Aber diese Experimente sind langwierig und teuer. Und er wollte das damals schon gerne beschleunigen, eben über KI. Mit KI kann ich nämlich viel mehr Moleküle in kurzer Zeit testen. Damals ist da kein Projekt zustande gekommen, weil wir das Funding nicht bekommen haben, aber wir haben eben so eine kleine Pilotstudie gemacht, sind in Kontakt geblieben und jetzt hat sich da über Interreg die Möglichkeit da mal ergeben, also Interreg ist die Förderschiene, über die wir jetzt das Projekt laufen haben, da was einzureichen. Da ist nämlich innerhalb von Hagenberg sind zwei Partner an mich herangetreten, ob ich nicht eine Idee dafür hätte und da bin ich wieder auf diese Idee zurückgekommen. Ja, und so hatten wir dann schon einen Teil von unserem Konsortium zusammen und haben uns dann eigentlich nur die fehlenden Partner passend nach ihrer Expertise dazu ausgesucht und angeschaut.
Das Projekt läuft bis 2028.
Genau.
Was ist denn dann das Endziel vom Projekt?
Das Endziel ist tatsächlich, dass wir eben so eine Geruchsfalle entwickeln, die besser funktioniert als das, was wir bisher haben. Also wirklich eine Geruchsfalle, die man auch zur Bekämpfung, nicht nur zum Monitoring einsetzen kann. Wobei Geruchsfalle ist ein bisschen hochgegriffen eigentlich. Was wir machen, ist, wir tauschen ja nur die Moleküle innerhalb der Geruchsfalle aus. Also den Rest der bisherigen bestehenden Geruchsfallen, die tasten wir jetzt nicht an. Wir tauschen nur die Komponenten aus. Aber das ist das Ziel. Also wir wollen eine effizientere Geruchsfalle. Und was auch eigentlich ein wichtiges Ziel ist, was mit rausfällt, diese Pipeline, die wir dahinter entwickeln, also dieses Zusammenspiel aus Laborexperimenten auf der einen Seite, KI auf der anderen Seite, das ist eine Pipeline, die sich dann, wenn sie gut funktioniert, auch leicht auf andere Schadinsekten übertragen lässt. Also man könnte dann die aufgebaute Pipeline nehmen, könnte, weiß nicht, irgendwelche Motten, gibt es auch Schadinsekten zum Beispiel oder andere Käfer, hernehmen und könnte mit neuen Daten wieder Modelle trainieren und dann eben andere Insekten auch bekämpfen.
Sie haben es gerade angesprochen, die Fallen bisher sind eher zum Monitoring von den
Genau.
Borkenkäfern benutzt worden. Was ist dann an den Lockstoffen, die Sie entwickeln, dann anders, dass sie dann auch zur wirklichen Bekämpfung benutzt werden können?
Das sind ganz einfach effizienter. Also sie locken den Borkenkäfer mehr an. Man muss sich das auch so vorstellen, es gibt da, also in so einer Falle sind typischerweise Gemische von Lockstoffen drin. Und auch je nachdem, wie diese Komponenten zusammenspielen, locken sie Borkenkäfer mehr an oder weniger. Vielleicht stoßen sie sogar ab. Das wäre natürlich dann nicht so optimal. Und dieses Gemisch eben zu optimieren und Borkenkäfer mehr anzuziehen, das ist genau das Ziel. Und damit könnte man sie eben besser fangen.
Gibt es dann auch Regionen, wo das dann zuerst getestet wird? In Österreich, in Tschechien?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Ziel von unserem Projekt und das ist auch tatsächlich, warum die Projektlaufzeit mit 4 Jahren so lang ist. Die letzten 2 Jahre werden hauptsächlich dafür verwendet, dass wir diese Falle testen, nämlich wirklich im Wald. Und das wird durchgeführt an verschiedenen Stellen in Tschechien und auch in verschiedenen Stellen in Österreich. Also die Programmregion umfasst 3 Regionen in Tschechien und 3 in Österreich. In Österreich sind es Wien, Niederösterreich und Oberösterreich. Und da werden wir auch an verschiedenen Stellen testen und werden das tatsächlich auch über 2 Jahre machen. Da unsere Partner, die das Testen durchführen, sehr darauf gedrungen haben, uns darauf hingewiesen haben, wie wichtig es ist, dass wir das zu zwei verschiedenen Jahren machen. Eben, dass man solche statistischen Ereignisse wie nicht zum Beispiel irgendwelche Wetterereignisse rausrechnen kann, weil es vielleicht in einem Jahr ein bisschen weniger Borkenkäferbefall gibt als im anderen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das wirklich umfangreich auch über 2 Jahre hinweg dann zu testen.
Gibt es auch irgendwie Austausch mit FörsterInnen oder auch der Holzwirtschaft, die eben mit den Borkenkäfern direkt zu tun haben, um sich da eben aus der Praxis, Erfahrung zu holen?
Tatsächlich schon. Also wir haben mehrere LUI-Partner, nennt man das, dabei, die uns per Brief quasi, LOI-Letter, im Vorfeld schon ihr Interesse bekundet haben. Zum Beispiel das Bundesforschungszentrum für Wald ist dabei. und verschiedene Partner auf österreichischer und auf tschechischer Seite. Und die werden regelmäßiger mal mit ins Boot geholt bei Veranstaltungen, bei Infoveranstaltungen, dass man sich mit ihnen austauscht. Und zusätzlich haben wir auch strategische Partner an Bord. Da ist auf österreichischer Seite vor allem die Firma Vitasec dabei, die selber Gefallen herstellt und uns da auch ein bisschen mit ihrem Wissen unterstützt.
Sie haben ja schon auch in der Vergangenheit zu Insekten geforscht und zu dem, also 2023 haben Sie zu den Rezeptoren von Insekten geforscht. Können Sie von damals oder von diesem Projekt auch etwas mitnehmen für jetzt für die Borkenkäfer?
Wir spielen, glaube ich, auf eine Publikation an,
Ja,
die
genau.
2023 rausgekommen ist. Tatsächlich kann ich Ihnen dazu jetzt gar nicht so viel sagen, weil da waren die Hauptakteure, der Jakob Andersson mit seiner Gruppe. Also das waren die Biolo auf biologischer Seite wurde da sehr viel geforscht. Und die haben eben ein Membransystem entwickelt, was jetzt auch wieder eingesetzt wird in unserem Projekt. Und was wir gemacht haben, wir haben da ein bisschen eine Datenauswertung dazu gemacht. Aber wir waren jetzt so in diese biologischen Fragestellungen tatsächlich nicht so tief mit einbezogen.
Werden Sie dann auch mit einbezogen in, also jetzt die Pheromone sind ja die eine Seite, aber die andere Seite, das heißt ja bei Borkenkäfer, um die zu bekämpfen, wären einfach Mischwälder und keine Monokulturen mehr das, also das günstigste oder das Beste, was man machen könnte. Gibt es da irgendwelche Verbindungen oder sind Sie da wirklich nur auf der, eben auf der Data Science Seite oder wissen Sie, ob es da irgendwelche Bemühungen gibt, das eben in Zukunft zu verbinden, eben wie Sie angesprochen haben, das Forschungszentrum für Wald und vielleicht gibt es da andere Ideen und Ansätze.
Da muss ich gestehen, da bin ich jetzt nicht so drin, weil das würde ein bisschen den Rahmen von unserem Projekt tatsächlich sprengen. Es gibt natürlich ziemlich viele Forschungsprojekte und andere Projekte rund um den Borkenkäfer und wie Sie auch angesprochen haben, Mischwälder statt Monokultur. Aber das ist jetzt nicht ganz so eng verbunden mit dem, was wir jetzt machen. Natürlich, es spielt irgendwo alles zusammen, aber sprengt ein bisschen den Rahmen von unserem Projekt. Deshalb ist das jetzt bei uns nicht so Thema.
Was sind jetzt, also es hat 2024 begonnen und die Daten werden noch gesammelt. Was sind so jetzt die nächsten Schritte für Sie persönlich? Was oder woran arbeiten Sie jetzt, bevor Sie überhaupt dann die Daten von den Käfern bekommen haben aus Tschechien?
Genau, das Projekt hat im Dezember angefangen, also Kickoff-Meeting war dann tatsächlich erst im Januar, muss ich dazu sagen. Sie haben schon ganz richtig gesagt, wir warten gerade noch auf die Daten aus Tschechien, die werden wir erst im Laufe des Sommers bekommen. Das heißt, vorher können wir jetzt mit irgendwelchen Deep Learning-Modellen tatsächlich gar nicht anfangen. Was wir aktuell auf unserer Seite machen, ist, dass wir mit bioinformatischen Modellen diese Rezeptorstrukturen vorhersagen. Ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, also so ein Rezeptor ist ein Protein, was in der Membran sitzt. Das hat eine gewisse, ja man sagt, Aminosäuresequenz, also diese Kette von Molekülen, die ist bekannt. Was nicht bekannt ist, ist die 3D-Struktur. Ja, man muss sich das so vorstellen, so diese Kette aus Aminosäuren, die ist in der Zelle nicht als Kette vorliegend, sondern die bildet irgendwelche Strukturen aus. Also die, sag mal, die verknollt sich irgendwie sozusagen. Aber die Struktur ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für die Funktion von so einem Protein. Also wenn das falsch zusammengesetzt ist, kann es seine Funktion nicht ausleben. Und diese Struktur ist leider nicht bekannt, gibt uns aber wertvolle Informationen. Und es gibt auf der Bioinformatik-Seite Möglichkeiten, wie man so Strukturen vorhersagt. Das ist nicht ganz trivial. Wir arbeiten aber gerade eben genau an dem, dass wir da verschiedene Methoden ausprobieren und da möglichst gute Ergebnisse für die 3D-Struktur bekommen, die wir dann später eben auch einsetzen können für die Lernmodelle.
Und Sie haben mir gesagt, eben die letzten 2 Jahre vom Projekt werden für die Praxis, nenne ich es einmal,
Genau.
benutzt. Geht sich das dann aus, eben bis 2026 eben diese Pheromone herzustellen, die so gut zu erforschen, dass dann das gefunden wird, was erhofft wird?
Ja, es ist tatsächlich ein sehr straffer Zeitplan. Also wir hätten auch lieber das Projekt um ein halbes Jahr länger gemacht, aber das wurde uns vom Fördergeber dann leider nicht genehmigt, muss man dazu sagen. Ja, ich denke, das wird sich ausgehen. Also wir sind sehr diszipliniert und uns ist es bewusst, dass es sehr eng wird dann hinten raus. Aber wir denken, dass wir das hinkriegen. Also gerade die Synthese von den Molekülen, also Sie haben es richtig gesagt, das eine ist natürlich die Vorhersage, das andere ist, ich muss diese Moleküle dann auch synthetisieren, also herstellen und sie in die Fallen bringen. Das ist Gott sei Dank nicht ganz so ein zeitaufwendiger Prozess. Also natürlich nimmt das auch ein paar Wochen in Anspruch, aber da reden wir jetzt nicht von Monaten und Jahren. Das Aufwendigere ist natürlich erst einmal die Daten zur Verfügung zu stellen. Die ersten Daten werden wir zum Sommer bekommen und dann kontinuierlich Stück für Stück alle paar Wochen neue und dann eben die Modelle zu bauen. Das Schöne ist, dass wir eben die Daten aus Tschechien kontinuierlich zur Verfügung gestellt bekommen und nicht erst am Ende ein großes Datenset. Das heißt, wir können hier sehr viel parallelisieren und hier schon frühzeitig mit der Forschung von Modellen eben anfangen, die wir dann am Ende mit allen Daten wirklich super dann trainieren können.
Können Sie vielleicht jetzt am Ende noch kurz darauf eingehen, warum jetzt eigentlich überhaupt im Moment der Borkenkäfer so das Problem für uns oder unsere Breitengrade darstellt und das jetzt im Moment eben so wichtig ist, dass daran geforscht ist, wie man den eindämmen kann?
Ja, wie am Anfang schon ein bisschen angedeutet, wir sehen die letzten Jahre einfach einen exzessiven Fall von Borkenkäfern eben in unseren Wäldern, vor allem auch in Österreich und Tschechien, aber auch in anderen Regionen. Das hat teilweise auch mit dem Klimawandel zu tun. Durch vermehrte Trockenheit werden die Wälder, die Bäume einfach auch weniger resistent und ja, anfälliger einfach für den Borkenkäfer. Und wie schon gesagt, es gibt aktuell einfach nicht so gute Bekämpfungsmethoden, außer dass man großflächig rodet. Also es gibt auch gewisse Pestizidmethoden. Da hat man natürlich aber auch immer wieder das Problem, dass man nicht nur die Borkenkäfer erwischt, sondern viele andere Insekten eben auch, die man nicht erwischen möchte. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass man andere Methoden auch findet. Also Monitoring ist natürlich eine Sache, aber nur, dass ich weiß, dass der Borkenkäfer da ist, hilft mir natürlich nicht, um ihn zu bekämpfen. Ja, und deshalb möchten wir gern, dass diese Fallen eben besser machen. Ja, durch den großflächigen Befall von Wäldern hat man natürlich große Schäden einerseits an den Bäumen. Also es hat ökologischen großen Impact natürlich, aber auch ökonomisch. Also man denke an unsere Forstwirtschaft, die doch auch einiges an Umsatz finanziell hat und denen ganz viele finanzielle Einbußen natürlich auch entgehen. Und last but not least, das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem. Also wenn unsere Wälder kaputt gehen, ist es sowohl für unsere Erholung schlecht, als auch natürlich generell für unsere Gesundheit, für das ganze Ökosystem, für den Klimawandel. Also da muss man schon ansetzen, dass man da was tut.
Vielen Dank, Manuela Geis vom Software Competence Center in Hagenberg, für diese Ausführungen. Dankeschön.
Danke auch.